Ja, das Thema für heute ist Gottes Ebenbild. Und jetzt möchte ich Ihnen erstmal etwas sagen. Was bin ich? Und da geht es nicht so sehr um mich, sondern einfach um die Frage, dass wir uns mal klar machen, wer wir alles so sind. Ich gebe Ihnen mal mein Passwort. DNL2K7EK14. Kann das jemand auflösen? Also, ja, Nelly kann das. Ich bin Deutscher, Nelly ist Niederländerin, also die ersten drei Buchstaben haben wir schon mal. Wir sind zwei, wir haben sieben Kinder, K7, und 14 Enkelkinder. Also das ist das Passwort, was schon mal etwas klar macht, wer ich bin. Also ich kann mit Fug und Recht sagen, ich bin mit einer Ausländerin verheiratet, das ist ja auch nicht so ganz unwichtig manchmal. Und sieben Kinder und 14 Enkelkinder. Älteste Enkeltochter ist 20 und die beiden Jüngsten sind gerade 2 Jahre. Also die komplette Spanne ist da so. Also ich bin schon mal Ehemann. Das ist eine schöne, aber manchmal auch herausfordernde Rolle. Dann bin ich Vater und Vater bleibt man eigentlich für immer. Denn es ist einem ja nicht egal, wie das mit den Kindern so geht. Manchmal geht es gut, manchmal gibt es Phasen, wo es weniger gut geht. Manchmal hört man mehr von den Kindern, manchmal weniger. Das ist so. Und ich bin mittlerweile auch Großvater. Auch das ist eine interessante Rolle, weil wenn die ganz klein sind, dann spielt man denen, nimmt die auf den Arm, alles gut. Aber wenn die größer werden, stellen die auch schon mal Fragen, beobachten ein. Und man stellt sich natürlich auch Fragen, wie geht es mit den Enkelkindern. Dann war ich Sohn bis zum Februar. Im Februar ist mein Vater mit 96 Jahren heimgegangen und Nellys Mutter ist vor 3 Wochen heimgegangen. Also die Rolle, die ist jetzt beendet. Das bin ich jetzt nicht mehr. Dann bin ich Geschäftsführer, das habe ich schon erzählt, von der Stiftung Tabor in Marburg. Ich bin Gemeindemitglied in einer Brüdergemeinde in Bremen. Und ich bin Berater für 3 Mutterhäuser im DGD-Verbund, in Velbert und Lemförde und in Elbingerode, wo wir letzten Sonntag waren. Das heißt also, wenn mich jemand fragt, was bist du, dann muss ich immer fragen, in welchem Zusammenhang wird die Frage denn gestellt. Ich bin ja nicht nur Geschäftsführer, ich bin auch Ehemann. Ich bin nicht nur Ehemann, ich bin auch Großvater. Also, und das gilt für Sie alle. Sie können sich jetzt heute Mittag eine Liste hinlegen beim Mittagstisch und sagen, was bin ich eigentlich? Es gibt so viele Funktionen und Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Und das soll jetzt eine Einleitung sein für das, was wir in unserer Beziehung zu unserem Gott sind. Als erstes sind wir Gottes Schöpfung. Und das ist vorhin schon vorgelesen worden. Die Schöpfung besteht aus 2 Personen, Mann und Frau, schuf er sie. Übrigens, dieses Foto wird Ende des Monats 47 Jahre alt sein. Tja, ne? Und wir haben einen zweiten Text, und das ist ein Text von David aus dem Psalm, das preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt sie sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Das ist so ein Psalm, der so erhebend ist, wo David und sicherlich wir alle etwas sagen können, wir sind auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht. Und wir alle heute Morgen hier, ich sag mal zumindest die meisten, sind ja schon in einem Alter, wo man so das eine und andere Zipperlein, die eine und andere Einschränkung hat, wo man denkt, ach, früher ging das alles etwas leichter. Und trotzdem muss man immer wieder feststellen, wie wunderbar wir gemacht sind. Ich bin manchmal überrascht, da sitzt man draußen und denkt, was ist das? Und kaum merklich, man kann das kaum sehen, kriecht irgendein kleines Vieh, irgendein kleiner Insekt über die Haut, aber unsere Haut hat das registriert. Also so fein sind viele Dinge eingestellt, so wunderbar hat Gott das gemacht. Hier sind so zwei Punkte, wo ich denke, wir sollten uns als Christen daran immer wieder erinnern und sie vielleicht auch mal in die Diskussion einbringen, die heute so tobt. Das erste: nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Wann fängt das Leben an? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der heute an vielen, vielen Stellen mit Füßen getreten wird, wenn Menschen meinen, entscheiden zu können, was zu leben hat und wer nicht zu leben hat. Und die zweite Frage, die sich für mich auch in diesem, da stellt: meine Urform sahen deine Augen. Gott wusste, wen er macht. Und wenn ich heute die Diskussion erlebe über die Frage, wer bin ich eigentlich, die Frage nach der Geschlechteridentität, dann wäre es doch ziemliche Beleidigung für Gott, wenn wir glauben, sagen zu können, dass wir besser wissen, wer wir sind, als wie Gott uns gemacht hat. Also sind so zwei Punkte, die wir als Christen sicherlich mal überlegen sollten, aber es ist nicht das Schwerpunktthema unseres heutigen Tages. Wir kommen zu dem Punkt: was bin ich als Mensch? Und das Erste, was wir gesehen haben, haben wir vorgelesen: wir sind das Ebenbild Gottes. Dieses Ebenbild Gottes, das ist sehr interessant. Ich wollte eigentlich ein kleines Video einspielen von Carlos Martinez. Aber ich muss mich ja als gesetzestreuer Bürger an die Regeln halten. Da steht ausdrücklich, dass die öffentliche Aufführung nicht erlaubt. Es ist sehr alt, dieses Video. Sie können sich das gerne auf YouTube angucken. Und da spielt Carlos Martinez, dieser spanische Pantomime, spielt die Schöpfung nach. Und dann nimmt er die Erde und setzt die Erde in Bewegung und dann nimmt er einen kleinen Krümel heraus und dann holt er einen Spiegel raus und dann guckt er und dann macht er aus diesem kleinen Krümel, guckt wieder um den Spiegel und macht er aus diesem kleinen Krümel einen Menschen. Gottes Ebenbild. Gott schaut in einen Spiegel, wenn er uns sieht. Und ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen: wer einen Menschen sieht, sieht etwas von Gott, weil der Gegenüber ist ja ein Ebenbild von Gott. Ich bin ein Ebenbild von Gott, ein Gegenüber. Das Zweite: und wir sind von Gott zum Herrscher über die Schöpfung gemacht. Unser Bruder hat uns das vorhin vorgelesen. Wir sollen verwalten und wir sollen gestalten. Es gibt ja so Menschen, die gehören in die eine, und es gibt Menschen, die gehören in die andere Gruppe. Und beides ist wichtig, weil die Verwalter nerven sich und regen sich auf über die Gestalter, und die Gestalter sind genervt von den Verwaltern. Ich glaube, nach den ersten 3-4 Minuten ist es für Sie nicht so schwierig vorzustellen, in welche Gruppe ich gehöre, denn ich nerve mich ständig über die Verwalter und die Verwalter sind ständig genervt von mir. Aber wir sollen beides sein. Wir sollen diese Erde verwalten, das heißt erhalten, bewahren, dass es bleibt, dass es bestehen bleibt. Aber gleichzeitig sagt Gott auch, dass wir gestalten sollen. Wir sollen wie Gott sein, kreativ. Wenn man sich mal vorstellt, wie viel Gott geschaffen hat, wie viel Unterschiedliches Gott geschaffen hat, wie kreativ Gott ist und wie langweilig und kreativlos wir so manches Mal sind. Wir haben ja immer viel Diskussionen, solange ich lebe, würde ich nicht sagen, über die letzten 30 Jahren sicherlich, über die Tragfähigkeit der Erde und wie gehen wir mit dieser Erde um und so weiter. Als Christen wissen wir, wir haben diesen Auftrag: gestalten. Und im Alten Testament, kann man nicht sehen, wenn man die Urtexte nicht kennt, ich kenne sie auch nicht, muss mir das auch alles sagen lassen, kommt dreimal das Wort Paradies vor. Unter anderem einmal beim König Salomo, als er sich Lustgarten anlegt, hat er sich ein Paradies gemacht. Und wenn ich unseren Garten zu Hause sehe, der zu 98,5% von meiner Frau gestaltet wird und ich komme Freitagabends aus Marburg nach Hause, dann sage ich, hier ist mein Paradiso. Weil das so schön ist, so gestaltet ist. Sicherlich wird es in Eden noch ein bisschen schöner ausgesehen haben, aber überhaupt der Gedanke, kreativ zu gucken, wo passt welche Farbe hin, wann blüht was, wie groß darf etwas werden, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, einzig was ich kann, ist Rasenmähen. Aber das ist dann eher verwalten als gestalten. Und das zeigt, wie Menschen kreativ sein können in allen möglichen Dingen. Und oft denke ich, wir Christen, wir sollten auch, wenn es um das Ausleben und Verkündigen unseres Glaubens geht, kreativ sein, Herrscher der Schöpfung. Und wir sind darauf angelegt, dass es eine Dualität in der Spannung zwischen Mann und Frau gibt. Gott hat die Frau nicht als eine Art netter Ergänzung zu dem Mann geschaffen, sondern sie ist vollständig Mensch und erst in der Dualität von Mann und Frau ergibt es den Menschen. Und wir sind Vermehrer. Wir sind dazu angelegt, dass wir Nachkommen bekommen können. Vater und Mutter, ich weiß, nicht allen Partnerschaften ist das gegönnt. Aber im Prinzip ist das eines der wichtigen Dinge, dass man eine Partnerschaft angeht mit dem Ziel auch dieser Vermehrung, mache die Erde untertan, füllt sie, dass wir der nachkommen. Ich muss sagen, leider gerade in unserem Volk, auch unter Christen, ist das in den letzten 50 Jahren sehr, sehr stark doch oft anders gesehen worden. Und ich bin immer wieder froh, wenn ich auch bei unseren Kindern sehe, dass sie diesem Auftrag nachkommen, weil es Gottes Auftrag als Ebenbild Gottes ist. Und das ist auch so wichtig. Gott wollte mich, mein Wesen, meine Fähigkeiten, mein Geschlecht. Ich könnte stundenrund mich an die Isar setzen und darüber trauern und weinen, dass ich nicht musikalisch bin. Aber Gott hat das offensichtlich nicht gewollt. Und bei ihr hat er das gewollt. Also sind wir doch eine Ergänzung in dieser wunderbaren Art und Weise. Und es gibt andere Leute, die kommen zu mir und sagen, so wie du redest, so könnte ich nie reden. Nein, das ist ja auch nicht schlimm. Aber Gott hat das bei mir ganz offensichtlich so gewollt. Nun sind ja Menschen immer unterschiedlich und manchmal leiden wir mehr unter dem, was wir nicht können, als dass wir uns darüber freuen, was wir können. Lasst uns immer daran denken, Gott hat mich so gewollt, wie ich bin. Und als der bekannte Liederdichter und frühere Direktor vom ERF, als eines seiner Enkelkinder, ich meine, es wäre mit Down-Syndrom geboren worden, dann hat er dieses Gedicht gemacht, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu, du bist du, das ist der Clou, du bist du, ja, du bist du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Das nehmt bitte heute aus diesem Gottesdienst mit nach Hause. Ihr alle, jeder persönlich, seid ein genialer Gedanke Gottes. Dann gehen wir zu dem nächsten Punkt, was wir als unsere Beziehung zu Gott sind. Wir sind Gottes Eigentum. Jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und aus dem Neuen Testament also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Von Natur aus ist jeder Mensch Besitz Gottes. Gott hat alle Menschen geschaffen. Und auch in den Briefen des Neuen Testamentes wird ganz klar, Gott ist der Erhalter aller Menschen. Man, in unserer Sprache gibt es so eine Ausdrucksweise, dass man sagt, na, ach, wenn du dahin fährst, das ist ja ein gottverlassenes Nest. Das gibt es nicht. Es gibt keine gottverlassenen Nester. Überall ist Gott und jeder Mensch ist gesehen von Gott. Aber, und das ist der Punkt, der durch den Sündenfall entstanden ist, der Mensch hat sich freiwillig dafür entschieden, zu jemand anders zu gehören. Und jetzt schafft Gott das Erlösungswerk und sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ganz individuell bei deinem Namen. Am Freitag haben Nelly und ich mich verabredet in Frankfurt Main Hauptbahnhof. Sie kam aus Bremen, ich kam aus Marburg mit dem Regionalexpress, das ist ein Kopfbahnhof. Und ich hatte gesagt, wir treffen uns an Gleis 8, wo der ICE nach München fährt. Und ich komme von Gleis 12 oder 14, weiß nicht genau, runtergelaufen und hunderte Menschen um mich herum. Und auf einmal höre ich in diesem Gewusel der hunderten und tausenden Menschen auf dem Frankfurter Hauptbahnhof Bernd. Das war Nelly. In dem ganzen Gewusel, wo ja Sprachen und Stimmen durcheinander sind, höre ich eine Stimme, die sagt Bernd. Und noch nicht mal besonders laut. Und ich wusste, da steht Nelly. Nelly ruft mich. Und so hat Gott einen jeden von uns gerufen. Karl, Paul, Johannes, Maria. Jeden persönlich bei seinem Namen. Du bist mein. Wir sind Gottes Eigentum. Und das ist doch eine wunderbare Sache, dann auch zu wissen, dass es jetzt, wo wir Gott angehören, dem Herrn Jesus angehören, dass wir dann keine Verdammnis mehr zu befürchten haben. Petrus schreibt in seinem Brief, ihr seid ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die Menschen um uns herum sehen, wer wir sind, erleben, wer wir sind, dass wir in einer gewissen Art und Weise nicht von dieser Welt sind, weil ein anderer uns besitzt. Ihr kennt das alle, auch die wir in unserem Alter sind. Man packt was in einen Warenkorb. Entweder geht man zum Rewe oder zu Edeka oder zu Aldi oder zu Lidl oder zum Kaufland. Ich muss ja jetzt alle nennen, sonst wird das hier einseitig. Aber wir kennen das vor allen Dingen aus dem Internet, dass man bestellt und dann sagt man, wir tun etwas in den Warenkorb. Also wir tun schon etwas rein und sagen, wir sind Gottes Schöpfung, das ist der erste Punkt. Das zweite, was wir in den Warenkorb tun, ist, wir sind Gottes Ebenbild. Diesen Herrn werden die meisten von Ihnen kennen. David Hasselhoff. In den frühen 80er, nee, Mitte 80er Jahren, Anfang 90er Jahren, I am looking for freedom. Er war mal in Bremen, wir haben da so 6-Tage-Rennen in der Stadthalle und das hat er angeschossen und ich habe das dann geregelt, dass wir da für meine Kinder eine Unterschrift von ihm bekommen haben und die haben da, glaube ich, wieder irgendwelchen Handel an der Schule mitgetrieben, weil sie jetzt eine Unterschrift von Hasselhoff hatten. Ja, halb Niederländer, ne? Also, Freiheit ist so das große Thema und unsere Nationalhymne, Einigkeit und Recht und Freiheit. Das Lied aus der russischen Arbeiterbewegung, später ins Deutsche übernommen, Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Freiheit ist das, was wir Menschen von Natur aus wollen. Und alle von euch haben schon mal kleine Kinder beobachtet, die anfangen zu laufen. Die düsen einfach weg. Die wollen Freiheit. Und da muss man beobachten, wenn die Mama oder der Papa versucht, die wieder einzufangen, was für einen Stress die machen können. Freiheit, das liegt in uns. Wir wollen Freiheit. Und es sind viele Versuche unternommen worden, diese Freiheit zu bekommen. Aber die entscheidende Frage für uns als Christen nach der Freiheit ist, Jesus macht frei, Jesus verändert. In einem Gespräch mit den Juden in Jerusalem sagt Jesus, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und das ist ein interessanter Zusammenhang, denn die Juden waren ja in einem Dilemma. Sie lebten in dem Land der Verheißung, aber sie hatten nichts zu sagen. Die Römer beherrschten das Land. Die Römer hatten einen Vasallen eingesetzt, Herodes. Das war kein Jude, das war ein verhasster Edomiter. Und jetzt noch zu behaupten, wir sind ein freies Volk, war ja schon ziemlich steile Aussage. Aber sie machen einen Trick und sagen zu Jesus, wir sind Abrahams Same und niemanden Knechte. Mit anderen Worten, sie berufen sich auf den Urvater des Volkes und sagen, egal was da jetzt um uns herum ist, Rom und Herodes, ist alles interessant. Wir sind ja frei, weil wir zu Abraham gehören. Und darauf sagt Jesus, nein, nein, das ist überhaupt nicht euer Zentralproblem. Euer Zentralproblem ist, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Und wen der Sohn frei machen wird, der ist wirklich frei. Das heißt also, die Befreiung von der Sünde ist die Freiheit, die der Mensch letztendlich braucht, wenn er wirklich frei sein will, wenn er nicht geknechtet sein will unter die Macht des anderen Herrschers. Das ist diese Aussage. Wenn nun der Sohn euch frei macht, wird er, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, die Wahrheit macht euch frei, der Sohn macht euch frei. Und dann schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist ja für uns Bibelleser keine große Schwierigkeit, eine Anspielung auf das Geschehen auf dem Berg Sinai. Mose ist 40 Tage in der Gegenwart Gottes. Da kann es nicht anders sein, als dass die Herrlichkeit Gottes von seinem Gesicht abstrahlt. Und in einem denartigen Maße, dass das Volk den Mose nicht anschauen kann, weil sein Gesicht so voller Herrlichkeit ist. Und er muss sein Angesicht verdecken. Und auf diese Bezug nehmen, auf dieses Ereignis schreibt Paulus mit aufgedecktem Angesicht. Wir brauchen keine Decke. Wir schauen, weil wir die Freiheit haben in die Herrlichkeit Gottes und werden so unmerklich verwandelt in sein Bild. Merkt ihr was? Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes, aber als Christen kommt da nochmal eine andere Dimension zu. Wir schauen in das Angesicht der Herrlichkeit Christi, die Angesicht, und werden dadurch verwandelt in sein Bild. Wer uns sieht, sieht etwas von dem verherrlichten Christus. Haben wir schon drei Dinge in unserem Warenkorb? Schöpfung Gottes, Erlöste und ein Jesus-ähnlicher, freier Mensch. Ich lasse mal eine Geschichte. In einem chinesischen Hauskreis erzählt ein Mann ganz begeistert von Jesus. Und während er so begeistert von Jesus erzählt, sagt ein anderer in dem Kreis, den kenne ich, das ist mein Nachbar. Also er hat so erzählt, was Jesus alles macht, dass dieser andere Chinese gesagt hat, ja, den kenne ich, das ist mein Nachbar. Also er hatte von diesem Nachbarn so einen starken, tollen Eindruck, dass er gedacht hat, er erzählt von Jesus, ja, den kenne ich, das ist mein Nachbar. Das ist es, wenn wir verwandelt werden in einen Jesus-ähnlichen, freien Menschen. Wir können frei sein. Der vierte Punkt, dass wir Freunde von Jesus sind. Jesus sagt, größere Liebe hat niemand, als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe aber euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Nun kennen wir heute in unserer Zeit, jedenfalls in unseren Breitengraden, wenn auch hier und da üble Sachen passieren, im Großen und Ganzen keine Sklaven mehr. Aber wenn ich Dienstagmorgen dem Taxifahrer sage, ich möchte zum Hauptbahnhof, dann sage ich ihm nicht mehr. Und das hat er umzusetzen. Ich erzähle ihm nicht, dass meine Frau nach Bremen fährt, dass ich nach Marburg fähre, was wir machen. Es hat ihn alles nicht zu interessieren. Er hat eine Sache zu tun, von der Kreuzstraße uns beide zum Hauptbahnhof zu bringen. Punkt. So, das will Jesus eigentlich sagen. Ein Herr sagt nicht seinem Sklaven, was er tut. Aber wenn man einen Freund hat, dem erklärt man die Zusammenhänge, was man tut, was man macht. Und da sagt Jesus, ich habe alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan. Können wir uns das vorstellen? Die Einigkeit, diese innere Beziehung zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus, alles, was da, wenn wir das mit menschlichen Worten sagen dürfen, besprochen wurde, das hat Jesus weitergegeben, weil wir seine Freunde sind. Wir alle kennen dieses wunderbare Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und wenn man das mal durchgeht, was Jesus für uns als Freund bedeutet, mit dem wir alles austauschen können, der letzten Strophe heißt es ja, o so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Alleine darüber könnte man eine komplette Predigt halten. Jesus ist unser Freund. Vorgestern Abend passierte etwas sehr Nettes. Wir saßen hier, Augustinus, das nächste hier, ne? Augustinus Stammhaus, gehen wir gerne hin. Und Nelly knipst, macht mit ihrem Handy ein Foto. Und 5 Minuten später kommt Thomas Gottschalk mit seiner Freundin an unserem Tisch vorbei. So, und hat Nelly nochmal auf das Foto geguckt, hat gesagt, ja, bei der Gelegenheit hat sie also zufällig Gottschalk fotografiert. Also haben wir das Foto in die Familien-App gestellt und dann hat Nelly da auch noch irgendeinen Spruch beigemacht. Jedenfalls schrieb einer unserer Söhne sofort zurück, wer ist Gottschalk? So nach dem Motto, Papa ist viel wichtiger. Der nächste schrieb, grüßt Thomas von mir, Heiko. Also ihr merkt, wir sind sehr lustig unterwegs, aber natürlich würde man den Gottschalk nicht einfach so anlabern. Den kennt man ja nur aus dem Fernsehen. Danach, gestern Morgen auf der Straße, haben wir den Uthoff getroffen von ZDF, die Anstalt. Auch den kann man nicht einfach mal so anlabern. Also das sind nicht unsere Freunde, obwohl wir sie sehr gut kennen. Und ich hoffe, dass diese Leute Freunde haben. Wir packen etwas Viertes in unseren Warenkorb. Jesus ist unser Freund. Aber es gibt noch viel mehr einzupacken. Nämlich die große Frage, die uns beschäftigt. Werden alle Menschen Brüder? Wer von euch musste dieses Gedicht von Schiller auswendig lernen? Also ich wollte mir doch jetzt nicht erzählen, dass in Bayern das nicht gelehrt worden ist. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Illyrium, wir betreten Feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Habt ihr das nicht gelernt? Also jetzt zweifle ich ja am bayerischen Bildungswesen, liebe Leute. Es wird ja heute auf die wunderbare Melodie von Beethovens 9. Gespielt, gesungen. Und da heißt es eben, alle Menschen werden Brüder, diesen Gruß der ganzen Welt. Aber stimmt das wirklich? Werden alle Menschen Brüder? Dieser Mann, den ich hier habe auf der Folie, das ist eben Friedrich Schiller, der große Denker der Aufklärung, der bei der Französischen Revolution dabei war. Müssten wir nochmal sehr, sehr kritisch drüber nachdenken. Denn es werden nicht alle Menschen Brüder. Brüder. Schauen wir nun mal eben in den Nahen Osten, dann sehen wir, dass das mit alle Menschen werden Brüder doch sehr, sehr begrenzt ist. Aber Jesus sagt, der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen, meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Was macht einen Bruder aus? Einen Bruder macht zunächst einmal aus, dass man von gleicher Abstammung ist. Man hat die gleichen Eltern, meistens sogar den gleichen Vater und die gleiche Mutter. Manchmal ist das nicht so, aber nehmen wir mal an, wie bei meinem Bruder, der vor 5 Jahren heimgegangen ist. Wir hatten eine Mutter, wir hatten einen Vater. Wir hatten die gleichen Erbanlagen. Natürlich waren wir unterschiedlich, aber vieles war gleich. Und von unseren 7 Kindern sind 6 Söhne und 1 Tochter. Nicht die letzte, die vorletzte, also damit hier gleich klar ist. Also die 6. war die Tochter und dann kam noch der 7. und 1 Sohn. Und wenn man die heute auf einem Bild sieht, dann sieht man, dass das Brüder sind. Aber auch in ihrem Wesen sind sie in vieler Hinsicht gleich. Die Leute sagen, ach, du gehörst bestimmt zu den Linkes, weil irgendetwas durchkommt, was sie bei einem anderen gesehen haben. Die haben das gleiche Wesen, und wie ich gerade erzählt habe an dieser Geschichte vom Freitagabend, auch oft den ähnlichen Humor. Früher, als sie noch zur Schule gingen, haben sie Folgendes gemacht, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, dann rief irgendeine junge Dame an, die an irgendeiner unserer Jungs ein bisschen Interesse hatte, dann ging ein anderer dran, hörte sich die ganze Geschichte an und sagte, ich bin gar nicht Heiko, den du sprechen willst, ich bin Edward. Also, Brüder. Aber was ist nochmal entscheidend bei einem Bruder? Ein Bruder kann helfen. Stell dir mal vor, Heinz-Horst Deichmann wäre euer Bruder. Die Waschmaschine geht kaputt. Auf dem Konto ist gerade Ebbe. Würde man sagen, naja, muss ich nicht schon wieder fragen, aber waschen muss ich ja auch. Ich weiß, wenn ich den anspreche, für den ist eine Waschmaschine nicht wirklich viel Geld. Wir würden aber auch fragen, sag mal, hör mal, du, der Heinz-Horst Deichmann ist doch dein Bruder. Wie ist der denn so privat? Och, beim Grillen ist der auch mal ganz gerne eine Bratwurst und trinkt ein Bier. Also ihr wüsstet ganz, ganz viel über jemanden, der so ganz, ganz weit weg von euch ist als der große, reiche Bruder. Und wie viel mehr ist das von Jesus was wir über sein Wesen wissen, was wir darüber wissen, wie er uns helfen kann. Und das ist viel, viel mehr als eine kaputte Waschmaschine. Wir haben also einen weiteren Punkt für unseren Warenkorb, nämlich, dass wir den Bruder da reinpacken dürfen. Und jetzt kommen wir zu dem noch nicht ganz letzten Punkt, aber zu einem wichtigen Punkt, zu dem Wesen des Jüngers. Ein Jünger ist der Lernende. Wir lernen immer wieder von unserem Meister. Und die Jünger bilden die Familie des Meisters. Jesus sagt einmal, streckt seine Hand aus über seine Jünger und sagt, siehe da meine Brüder und meine Mutter. Und Jünger sein bedeutet die totale Hinwendung. Man soll vorher überlegen, ob man sein Jünger sein will. Einer unserer niederländischen Bibellehrer hat einmal gesagt, Christ sein, Christ werden kostet nichts, Christ sein kostet alles. Und die Evangelisten der 60er und 70er Jahre haben immer noch den Spruch gebraucht, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das ist das Entscheidende, wenn man jünger ist. Da muss ich auch vor allen Dingen unseren jüngeren Freunden oft sagen, liebe Leute, das ist keine Spaßveranstaltung, jünger zu sein, sondern das hat mit Hingabe und mit Verbindlichkeit und mit Einsatz zu tun und auch mit Verzicht. Ja, und egal wie alt deine Freunde sind, Jesus' Freunde waren jünger. Wir gehen zum letzten Punkt in unserem Warenkorb, nämlich über die Frage, Imitate, taugen die nichts? Ich weiß nicht, wie ihr so unterwegs wart, aber ich muss euch mal was erzählen aus meinem Leben. Ich bin Anfang der 90er Jahre sehr viel in den USA unterwegs gewesen und ich liebe schicke Uhren. Das aber außerhalb der Reichweite liegt, eine echte Gucci oder eine echte Glashütte zu haben, oder Rolex mochte ich nie, habe ich an jeder Straßenecke in New York Imitate gekauft. Ich weiß, das ist nicht zulässig, ist aber jetzt verjährt, also ist ja schon so lange her. Und habe ich für ein paar Dollar Imitate gekauft. Also hatte ich dann eine Gucci oder eine Glashütte oder was gerade so, Cartier oder was gerade so angesagt. Das war ein Imitat. Und jeder würde sagen, naja, taucht ja nichts, ist ja ein Imitat, ist ja nur nachgemacht. Aber es ist eine interessante Frage, stimmt das eigentlich, dass Nachmachen nichts taucht? Denn die Bibel lehrt uns ganz klar, dass wir nachmachen sollen. Jetzt bin ich ja sehr vorsichtig geworden mit dem bayerischen Bildungssystem, aber ich frage nochmal eine Frage, wer von euch hat sich das Schreiben und das Lesen selber beigebracht? Ihr habt also alle das A so geschrieben, wie die Mama oder die Lehrerin oder der Lehrer in der Grundschule euch das an der Tafel vorgeschrieben hat. So habt ihr das A nachgemacht. Und das B und das C und zum Schluss konntet ihr das Alphabet, weil ihr etwas nachgemacht habt. Ihr habt etwas imitiert. Und das ist ganz spannend, denn als meine Frau in unsere Familie kam, mein Papa, echter Deutscher, Sachsen-Anhalt aufgewachsen, später in Bremen gelebt, die schreibt ja kein richtiges A. Ich sage, Vater, das ist genauso ein richtiges A wie deins. Sie hat nur in Holland schreiben gelernt und das ist vielleicht ein ganz, ganz klein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Deswegen bleibt es ein A. Aber wie so ein echter Deutscher ist, ne, so, wie weiß, wie ein A auszusehen hat. Hat er bis zu seinem 96. Lebensjahr beibehalten, diese Auffassung. Also wir können Gott nachahmen, Gott nachahmen. Mach, seid Nachahmer Gottes, schreibt Paulus, als geliebte Kinder. Werdet vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Dann schreibt er auch an die Korinther und sagt, seid Nachahmer Christi, wie auch ich einer bin. Und er sagt sogar, seid meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, die ihr zum Vorbild habt. Wir schauen auf andere Christen, gut, in unserem Alter wird die Phase weitgehend schon vorbei sein, aber als junger Mensch, dass wir uns orientiert haben an anderen Christen. Wir hatten bei uns in der Brüderbewegung einen sehr begabten Bibellehrer und die Leute haben dann zu mir gesagt, du sprichst wie dieser Bruder. Ja, warum? Weil mich das fasziniert hat, weil ich verstanden habe, was er gesagt hat, weil ich begriffen habe, wie er spricht, verstehen es andere auch. Also ist das ein Weg, Gottes Wort weiterzugeben. Diese Methode habe ich nachgeahmt. Mittlerweile habe ich dann auch so meinen eigenen Stil entwickelt. Aber erst einmal nachgeahmt. Einen, der das Wort Gottes gut auslegen konnte. Wenn man aber nachgeahmt hat, kommt auch die Phase, wo man Vorbild ist. Und das ist ein Alter, liebe Geschwister, das darf ich Ihnen ruhig sagen. Achte darauf, wie ihr Vorbilder für andere seid. Sehen andere Christen in euch etwas von Gott, das sie nachahmen können. Und auch das können wir in unseren Warenkorb packen. Damit kommen wir langsam zum Ausgang. Nämlich diese Punkte, ich kann sie ja noch einmal kurz nennen. Gottes Schöpfung, Gottes Eigentum, ein freier Jesus-ähnlicher Mensch, ein Freund, ein Bruder, ein Jünger von Jesus und ein Nachahmer Gottes. Das alles sind wir in Bezug auf Gott. Und wenn man jetzt zum Ausgang geht, Uwe Schmidt, unser Generalsekretär, sagte, ja, Jesus hat schon alles bezahlt. Richtig, gibt ein Pünktchen, aber es geht mir nochmal um einen anderen Punkt, nämlich um das, was Jesus sagt, einer Gemeinde in den Sendschreiben, in dem Buch der Offenbarung, da heißt es, wer überwindet, den werde ich von dem verborgenen Manna geben, ich werde ihm einen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, aber da gibt es noch einen Namen, den kennen wir noch nicht. Aber dieser Name auf diesem weißen Stein wird den Überwindern gegeben, weil Jesus uns ganz kennt, wie wir sind. Wir kennen einander immer nur in Teilen. Wir fühlen uns oft missverstanden, weil wir sagen, ja, ich bin ja eigentlich viel mehr. Ich bin ja eigentlich auch das. Das habe ich ja gar nicht damit sagen wollen, weil der andere, die andere uns nicht völlig kennt. Das kennt nur Jesus. Und der wird uns diesen Namen geben, der alles und alles und alles abdeckt, was wir als neue Schöpfung, als neue Menschen in ihm sind. Denn der Name beschreibt unsere Identität, die Identität, wer wir sind im Erkenntnis und im Wesen Jesu. Diesen Namen werden wir noch bekommen. Ein Bruder bei uns in der Gemeinde ist Brite oder Engländer sogar und er schickte mir diesen Gruß kürzlich, precious in the sight of the Lord, the death of the saints. Kostbar im Augen des Herrn ist der Tod seiner Geliebten. Übrigens, ein Psalm, den unser Herr Jesus wahrscheinlich wenige Stunden vor Golgatha mit seinen Jüngern gesungen hat. Das Ende, das ein Anfang ist. Alle unsere Eigenschaften, alles unser Wesen wird dann da in der Ewigkeit bei Jesus zur Vollkommenheit kommen. Ich gebe drei kurze Punkte mit zum Überlegen. Wie oft bist du begeistert, dass du eine Schöpfung Gottes bist? Was macht für einen Christen seine Identität aus? Wenn du in deinen Warenkorb schaust, was spricht dich am meisten an? Amen.